Hallo, lieber Michael, guten Morgen.
Guten Morgen, Motoki.
Morgen nach Berlin. Die wichtigste Frage des Tages: Hast du Kaffee oder Tee?
Ich habe heute einen sehr guten Kaffee von meiner vertrauten Kaffeerösterei.
Schön in Berlin. Du darfst hier ruhig Werbung machen für die.
Die heißen Kaffeeschreiner und sind in der Tat aus einem sehr kleinen Dorf, aus dem ich entspringe, Heigerseebach im schönen Mittelhessen. Und dort hat ein junges Pärchen, so Bekannte von mir, haben einfach eine Kaffeerösterei gestartet, mit der Ambition, so diesen Third Wave, diesen ambitionierten, auch skandinavische Röstung, Kaffeegeschmack und Kaffeetaste sozusagen zu machen in einer Gegend, wo man ja eigentlich sonst immer traditionell einfach, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt bezeichnen würde, aber den schon normalen Kaffee trinkt.
Brühkaffee.
Genau, und die sind einfach richtig klasse, also richtig toll und haben tolle Sorten und ein tolles Herz dahinter und eigentlich auch eine interessante Geschichte, weil der verstorbene Vater von Sebastian ist quasi, hat dort eine Schreinerei gehabt und dort haben sie jetzt eben ihre Kaffeerösterei und deswegen heißen sie Kaffeeschreiner und führen sozusagen Handwerk fort. Also das finde ich eine schöne Geschichte auch.
Schön, dass du diesen Kaffee nach Berlin holst. Vielleicht dazu eine Frage wirklich. Das muss ich mir nochmal vorstellen können. Also ich habe Hessen sehr früh in meinem Berufsleben kennengelernt, weil ich damals für ein Startup gearbeitet habe und wurden dann gekauft von irgendeiner Firma in Obertaunus oder Untertaunus irgendwo da. Für mich war dann in der Inbegriff der hessischen Kultur, insbesondere der Sprache immer, einfach das N wegzulassen. Also wir gehen nicht essen, sondern es geht ums Esse und wir sind in Hesse. Wahrscheinlich macht das jetzt völlig falsch und es ist auch nicht despektierlich gemeint. Aber was bedeutet eigentlich für alle, die aus anderen Bundesländern oder Regionen oder Ländern oder Staaten kommen, Mittelhessen?
Also es ist nicht Kassel und es ist nicht Frankfurt, sondern es ist diese Region, also es gibt dann so, man sagt doch mal klassischerweise Hinterland, so gibt es mittlerweile auch so ein Lifestyle-Magazin, was Hinterlands heißt. Man könnte so eine Stadt wie Marburg und Gießen dazu zählen. So, das sind so ja studierende Städte, die man kennt, die ohne Studierende wahrscheinlich kleine Dörfer wären. Und genau, dann hat man vielleicht noch ein bisschen in die östliche Richtung, hat man dann Fulda und dann, ich komme halt aus dieser ganz westlichen Richtung, die schon an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen ist. Und da ist auch das Dreiländereck, also Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Es gibt den Westerwald, genau, als so ein kleines Gebirge. Und es gibt viel Wald in der Gegend, oder es gab viel Wald in der Gegend, genau. Und das würde ich sagen, das ist so Mittelhessen. Also so diese ganze Region, Dreieck, Siegen, wobei Siegen schon Nordrhein-Westfalen ist, zu Gießen, Marburg, genau das, dieser Kreis. Und dort, wie gesagt, in manchen Dörfern rollt man das R, wie man das manchmal bei mir hören kann. Und genau, und die Annahme ist dann falsch, dass ich aus dem Frankenland komme, sondern es gibt eben auch diesen Abschnitt im mittleren westlichen Hessen, wo man in den Dörfern das R rollt und wo sogar ich nicht davon gekommen bin, das zu machen. Genau, und das weiterhin auch noch zu tun. Ein bisschen, ein wenig.
Okay, das heißt für alle, wenn sie mal das rollende R hören, heißt es nicht nur, und das war auch meine erste Assoziation, dass es fränkisch ist oder so, da macht man das ja auch, sondern in Mittelhessen wird ordentlich gerollt. Ich habe übrigens eine Frage an dich und vielleicht interessiert das auch andere und das ist auch ein bisschen vielleicht stille Werbung, aber es ist ernst, ernst gemeint. Ich habe hier eine wunderschöne Platte, um die es heute gehen soll. Und ich merke durch meine Umbauarbeiten, du hast ja schon gehört, durch die Überflutung und so weiter, wird hier echt viel Chaos entstehen. Als ich gerade in das Zoom-Bild geguckt habe, wo wir uns hier treffen, dachte ich, es wäre total schön, weil meine Tochter macht ganz viel mit so schönen japanischen gefalteten Kunstwerk, weißt du, macht sie wunderbare Origami-Kunst und das hängen wir uns dann so von der Decke. Das ist wunderbar. Ich würde eigentlich sehr, sehr gerne hier ein bisschen Artwork, ein paar Platten von dir hier runterhängen und das wäre dann so meine natürliche Umgebung hier. Deswegen, ich brauche noch mal eine zweite, weil eine von den Platten, die ich erworben habe, im Rahmen deiner Trostaktion, habe ich jemandem gegeben, weil das ist nicht das Beste, was man damit machen kann, jemand anders Trost zu schenken und weiterzugeben von Michael als Kunstwerk und als Musik. Aber ich habe noch Bedarf. Gibt es eigentlich noch Trost-Vinyl? Sind die noch erhältlich oder was ist ja schnell auch mal vergriffen, oder? Gibt es noch letzte Scheiben?
Selbstverständlich, es gibt noch Scheiben, also Vinyls und noch CDs, genau, auf jeden Fall. Und ja, in der Tat gibt es Leute, die Also eine Person zum Beispiel, die jetzt auch so vor allem, die hat gar keinen Schallplattenspieler, hat es einfach mindestens schon mal, bis sie einen hat, es als Kunstobjekt installiert irgendwo in der Wohnung. Das geht natürlich ja auch.
Ja, genau, das würde ich nämlich
Genau.
jetzt machen. Da würde ich mal einen Versuch wagen. Es war ja früher eine ganze Magie und eine ganze große philosophische Frage, was gehört auf eine A- und eine B-Seite auf einer Platte? Und nur die Platte hat das. Und bei Spotify gibt es natürlich Reihenfolgen und Playlists sozusagen. Die haben auch natürlich sowas. Und ich war früher, war immer mein größtes, glaube ich, mein größtes Zeichen von Liebe, wenn ich für jemanden so ein Mixtape gemacht habe, wirklich so ganz manuell mit ein, zwei Kassettenrekordern oder einem Tape Deck, was so ein Doppelt-Kassetten Teil hatte, womit man eben so überspielen konnte und all solche Dinge. Und wie ging es dir? Jetzt hast du ja Stücke ausgewählt. Die Platte beginnt mit Yellow Blue, ein Stück, worüber wir schon gesprochen haben. Und auf der B-Seite geht es munter weiter mit Liebestrunken. Wie hast du so eine Auswahl getroffen oder hat es für dich irgendwie überhaupt was, ja, ausgemacht, eine A- und eine B-Seite zu haben für deine Musik? Dieser Sortierungsprozess, wie hat er sich vollzogen?
Liebestrunken ist genau auf der B-Seite das erste Stück und ich hatte lange überlegt, ob es das generell erste Stück ist. Genau, und dann muss man natürlich erstmal umdenken in Vinyl, dass es zwei Seiten gibt. Lustigerweise habe ich dann zu viel in Vinyl gedacht, als ich dann die CD gemacht habe, weil die CD habe ich bei der gleichen Firma gemacht und auf der CD hinten drauf ist quasi auch A und B, was ja eigentlich erst danach ich dann als sinnlos empfunden habe, als es dann schon in meinen Händen war, weil bei der CD gibt es ja gar keine A- und B-Seite und weil ich so lange keine CD mehr selbst gehört habe, habe ich sie einfach vercheckt und ich verbuche all diese Sachen, die mir da passieren, weil es ist zum ersten Mal, dass ich das so mache, unter so, ja, so lustige Fehlerchen, die, wenn die Sachen mal irgendwann rar werden sollten, dann ja besonders sweet sind, glaube ich, ne? So, es gibt es ja öfters mal so diese erste Auflage hat dann so rege Fehler, ne? Es gibt ja das auch bei, ich habe mal Münzen gesammelt, genau. Ja, das dazu erstmal. Aber zu dieser Anordnung der Stücke ist auch mal wieder so eine Sache. Weil einerseits ich bin ja auch sehr verkopft und dann manchmal zu viel Gedanken mache. Und dann gibt es so viele Aspekte, die da reinfließen könnten, so, ne? Also, das ist wirklich eine spannende Sache. Und weil auch ich ja auch nicht alle Stücke nacheinander so aufgenommen habe, wie sie auf der Platte sind, also es ist alles viel wilder und anarchischer, als man dann am Ende als Mensch, der das in der Hand hält, denkt. Das ist das Erste. Das heißt, es gibt hier jetzt nicht dieses Konzept von, ich habe genau, also es ist wirklich ganz wichtig, dass von Anfang an das Konzept war, dass im Gras nach Trost kommt und so. Genau, ich habe wirklich. Seitdem ich da an dem Album denke, ich weiß gar nicht, wie oft ich das Dokument, dieses Pages-Dokument verändert habe. Wahrscheinlich öfters als so manches historisches Buch optimiert worden ist, ja, oder übersetzt worden ist. Also wahrscheinlich, ich habe wahrscheinlich mehr meine Anordnung der Stücke verändert, als es Bibelübersetzungen gibt in der Welt oder so, ne, gefühlt. Am Ende fließen halt eben viele Aspekte rein, ne? Und am Ende entscheidet auch ganz stark so ein musikalischer Aspekt. Das heißt, das war auch der Gedanke eben mit meinem Tonmeister Ferdinand Kopri, dass so ein bisschen die Sachen sehr ausfaden. Man sieht ja, oder man merkt, dass nie, manchmal nicht sofort das Stück anfängt in der ersten Sekunde, sondern erst in der zweiten oder dritten Sekunde. Und der Gedanke war schon, dass es so relativ gut nacheinander hörbar ist. So. Und dann hat man halt ganz stark diese musikalische Komponente. Das heißt, bei Yellow Blue fange ich mit D-Moll an, aber es endet sogar in so einem eigentlich E-Dur, sozusagen, könnte man sagen. Und es passt dann, und dann dachte ich so, wow, jetzt passt Trost gut als zweites Stück, weil das passt sowieso gut, weil, also entweder Trost ganz am Ende auf der B-Seite als letztes Lied oder halt ziemlich am Anfang. Genau. Und dann nach Trost war für mich dann im Gras. Es passte erstmal, es passte einfach für mich voll. Es ist einfach eine innere Logik, auch einfach von der Tonart, von der Musik. Und deswegen gab es da viele Verschiebungen. Und da denke ich auch manchmal, dass so viele Menschen so ein verschiedenes Ohr haben, dass es dann manchmal, was ich dann für plötzlich so eine Regel aufstelle, gar nicht so an. Umdenken, also ich will auch gar nicht so viel vorgeben, sondern es ist am Ende eine Ansammlung von Stücken. Und ich hatte ein Feedback, ein eigentlich tolles Feedback von jemand, der auch so ein richtiger nerdiger Schallplattenhändler ist und der für sich auch gesagt hat, so ein bisschen Platte des Jahres, das hat mich total gefreut, der gesagt hat, Michael, also die Platte war so schnell vorbei. Ich musste super schnell die B-Seite auflegen. Ist das Album so kurz? Und dann habe ich gesagt, nee, so schon. Also ganz kurz ist es nicht. Also man kann es ein bisschen länger machen, 38 Minuten, aber das ist jetzt nicht extrem kurz für ein Album. Und das war schön, wo er meinte, wow, okay. Also es das heißt, ich bin so in die Musik abgetaucht, ich konnte so in diesen
Ja.
Fluss kommen, dass es sich so kurz angefühlt hat. Und dann hat er gesagt, ich brauche jetzt eine CD, weil die CD, da kann ich von 1 bis 16 hören. Und deswegen ist eigentlich die CD ja auch sehr, sehr cool, weil man da halt eben so nochmal alles durchhören kann ohne Pause. Ja, von daher, das hat mich gefreut, dass Menschen dann so richtig in diesen Flow kommen und das Gefühl haben, es ist wie ein, vielleicht sogar wie ein Konzert. So, ne? Das ist dann super. Genau.
So, also man hat grundsätzlich alle, die das hören oder Zugang zu deiner Musik haben, man hat die Erlaubnis, das wild zu hören, höre ich auch mit Anarchie raus. Also ich muss es nicht linear hören, wobei ich es ja auch toll finde. Das finde ich total gut und ich glaube, das geht uns wirklich, die Linearität geht uns wirklich verloren, weißt du? Wir sind ja sehr selektiv, weißt du? Wir sind quasi in der Singularität angekommen. Das heißt, wenn ich mich heute so fühle, kann ich mir genau eine Poesie, ein Gedicht, einen Psalm raussuchen, der zu meinem Tagesablauf passt. Das Gute ist, wenn man früher gezwungen war, Linearität zu leben, dann erstens gibt es die Tagesschau dann nur um 20 Uhr oder 20:15 Uhr haben sich alle im Wohnzimmer versammelt zu irgendeiner Sendung. Und das andere ist, wenn ich linear höre, habe ich vielleicht ein Stück, was vielleicht etwas freudvoller ist und ich habe eigentlich einen ganz traurigen Tag und ich werde plötzlich überrascht, was das mit meiner Stimmung machen kann. Und zugleich kann ich einen ganz freudvollen, happy, clappy Tag haben und vielleicht ein melancholisches Stück plötzlich hören. Das mir dann aber auch klar macht, hey, es gibt doch noch andere Menschen in der Welt oder auch andere Emotionen heute. Und ich finde, das geht so ein bisschen verloren, aber grundsätzlich, man hat die Erlaubnis, jedes Stück zu hören, wie man möchte. Auch wenn ich die Schallplatte habe, kann ich ja zu dem Stück gehen. Hätte man die Erlaubnis von dir, nicht, was man sie bräuchte, aber ist es so gedacht sozusagen von einer Idee, ich kann das Stück auch wählen, was ich jetzt hören möchte?
Sicherlich. Alleine schon, weil ich es selber mache. Ich bin wahrscheinlich der anarchischste Hörer unter uns allen, weil ich, genau, wenn ich eben keine Platte jetzt höre oder so, also dann einfach unterwegs auf den Streaming-Diensten, dann pick ich mir auch sehr viel raus. Ne? Also ich bin auch ein Playlist-Hörer sozusagen. Das heißt, ich habe mir sehr viele Playlisten angelegt, wo ich da Musik strukturiere, da ist so ein bisschen der Stil, da ist Stil und das, genau, mache ich selbst sozusagen, dass ich mir oftmals nur meine Lieblingsstücke aus irgendwelchen Alben ziehe. Und trotzdem aber nochmal an der Stelle auch an mir so die Ermutigung oder an mich die Ermutigung, manche Alben sind einfach wunderbar, mal wirklich als Ganzes wahrzunehmen. Genau, wirklich als Geschichte, als Konzept. Und das war ja früher zumindest ganz viel dieser Gedanke gewesen, dass auch das Artcover der Schallplatte so wirklich, man soll es sich anschauen und dabei die Musik hören und als ein Gesamtkunstwerk einfach zu begreifen, so, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Hörgenuss. Da muss man sich aber auch drauf einlassen. Genau. Also eine Idee wäre zum Beispiel, dass man sich gemeinsam trifft und eine Listening-Party macht und einfach eine Platte auflegt, die vielleicht sogar irgendwo schön platziert, also im Raum, so, die dann alle sehen können und dann können sich die Leute hinlegen oder hinsetzen und dann hört man gemeinsam diese Platte. Ich glaube, das wäre wirklich fast eine der höchsten Wertschätzungen, die man der Musik geben kann und sich zurück auch ein großes Musikerlebnis geben kann, weil ich manchmal merke, dass selektive Hören ist manchmal auch ein, ja, ist so wie so ein Fast-Food-Hören. Ist jetzt vielleicht auch an der Stelle natürlich eine Selbsthinterfragung. Es gibt dann einfach manche Stücke, die sind so schön. Ich denke dann an ein Stück und dann muss ich das einfach hören. Und dann ist es vielleicht Teil eines wunderbaren Albums, aber dieses eine Stück hat es dann in die Playlist geschafft. Genau. Also daher, ich auf gar keinen Fall von meiner Seite aus irgendeine Irgendwas, irgendein Appell, so wie man was hören sollte, sondern es muss wirklich jeder so für sich gestalten, wie er es möchte. Genau.
Genial. Jetzt hast du im letzten Podcast schon über Yellow Blue erzählt und über diese Zeit, in der wir auch sehr viel verbunden waren. Ich war an einem ganz anderen Ort, aber ich habe ein paar Decken schicken können, die in Portugal gemacht worden sind, als die, ja, gerade in Berlin, diese vielen, vielen Menschen, auch die ersten Menschen sozusagen, in dem ersten, ja, in der ersten wirklich großen Auswanderungswelle aus der Ukraine aufgrund des Eintritts des Krieges, der bis heute anhält, nach Berlin kamen und du eine Kirche aufgemacht hast, du hast Menschen zu Hause gegeben, du hast dich, glaube ich, schlicht und ergreifend verausgabt, auch in dieser Berufung, die so auf dich gefallen war. Wir haben damals Hände sozusagen auch illustriert und du dieses Motiv war auch natürlich in den Farben der ukrainischen Landesflagge und dieses erste Stück Yellow Blue ist jetzt hier. Zum einen nochmal die Einladung, vielleicht etwas zu sagen, aber auch die Frage, kannst du es mal kurz anspielen, sozusagen, dass wir nochmal reinkommen, sozusagen, dass wir nochmal in diese Atmosphäre von Yellow Blue kommen. Und das ist natürlich heute dann auch tagesaktuell eine Interpretation von dir selbst. Das schätze ich so an dir, dass man bei dir nie Repeat Business hat. Und ich höre, wie du schon oft gesagt hast, dich vielleicht mit einer Person, die dich am meisten hören darf und kann. Und ich kann sagen, jeder Tag mit dir ist anders, natürlich. Aber auch in der Musik spürt man das. Vielleicht hast du Lust, uns davon ein bisschen teilhaben zu lassen. Eine tagesaktuelle Interpretation von Yellow Blue, das erste Stück auf deiner Schallplatte, auch CD und digitalen Veröffentlichung Trost.
Sehr gerne.
Oh, danke schön. Das ist echt so ein Vorrecht. Das ist ja wie ein Privatkonzert, ganz exklusiv. Ich fühle mich wirklich, 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 wirklich wie jemand, der ganz, ganz bevorrechtigt lebt jetzt gerade, weil ich ganz, ganz persönlich von Michael Nickel heute der einzige Mensch auf der Welt bin, der das jetzt so exklusiv gerade live hören durfte. Und natürlich, wir haben die Aufnahmetaste gedrückt. Wenn es, ich glaube, es gab gar nichts, aber wenn es ein Gezupper gab sozusagen, dann ist das, weil wir uns digital gerade treffen und ihr Michael Nickel digital aus seinen Berliner Räumen hört, mit einem fantastischen Flügel, der ja technisch vom Computer kommt. Das hat jetzt in den letzten Jahren einfach ungemein zugenommen, dass es einfach möglich ist, wirklich so einen Sound vom Computer, von zu Hause mit den Kopfhörern zu spielen und man fühlt sich eigentlich wie in einem Konzertsaal. Wie ging es dir jetzt selbst, Michael, heute Yellow Blue an diesem Tag am 26. Januar 2024 zu spielen? Einige Jahre quasi später nach diesen ersten, ja, Menschen, die nach Berlin kamen, die du auch empfangen hast. Ein Krieg, der immer noch da ist und vielen anderen Dingen, die wir haben. Aber an diesem frischen Morgen, jetzt hier 9:27 Uhr, wie fühlst du dich eigentlich selbst, wenn du heute Yellow Blue spielst?
Ja, erstmal natürlich jetzt gerade das live zu spielen. Erstmal so, hey, ich hoffe, ich treffe jetzt den richtigen Ton. So. Genau. Und als ich dann so drin war und mich ein bisschen sicher gefühlt habe, habe ich dadurch, dass ich mir sehr, das ist wie so eine, ist wie eine Rede halten, ja, oder mir eine Predigt halten, wenn ich anfange zu spielen, dann plötzlich erinnere ich mich ja quasi durch diesen Sound auch an mein Gefühl sozusagen von auch damals, oder das ist einfach dieser Sound für mich, genau, und das ist, glaube ich, erstmal das Wichtige, dass durch den künstlerischen Akt sich so dann was nach außen tritt und ich mich dann dadurch erinnere, ne? Und das ist auch gut, also ich glaube, das möchte ich ein Leben lang beibehalten. Stichwort Erinnerungskultur ist super wichtig, mich daran zu erinnern, was es damals auch gewesen. Genau, das ist wichtig auch für die Opfer, ne? Also für auch die Angegriffenen ist wichtig. Deswegen finde ich es immer gut, wenn Kunst in jeglicher Form, Art und Weise eben etwas dann dokumentiert, woran, wo es nochmal auch mit ganzheitlich, mit Gefühlen, mit Intellekt es einfacher ist, sich zu erinnern. Das ist voll gut. Ich war gestern zum Beispiel in der neuen Nationalgalerie und dort gab es eine Ausstellung, wo in der Bundesrepublik sozusagen nach 45 bis ungefähr zum Jahr 2000 etappenweise Kunst gezeigt wurde. Es sollte zeigen, wie haben sich Kunstschaffende sozusagen die Gesellschaft, wie haben Kunstschaffende die Gesellschaft gefühlt in dieser Zeit, in dem Jahrzehnt und in dem Jahrzehnt. Genau, und das finde ich ein unfassbar schönes Dokument. Waren echt sehr berührende Sachen dabei und auch natürlich sehr, ja, genau, anregende Sachen dabei, ne, die dann auch die Gesellschaft widerspiegeln. Genau, und so, es soll eben in kleiner Art und Weise dieses Stück sein. Und für mich ist das eben vor allem jetzt eine Erinnerung erstmal an das, was damals gewesen ist, an dieses Gefühl. Und gleichzeitig aber auch wichtig für mich, das mal zu veröffentlichen und diese Geschichte immer weiter zu erzählen, sozusagen. Und das ist wie so ein kleines Zeitdokument, wenn man so möchte, ne? Dass man da irgendwann schreibt, man dann als Musikkritiker, ja, genau in dieser Zeit dieses Stück, das macht Sinn. Also genau diese Verknüpfung herzustellen, so. Das ist, glaube ich, ganz viel die Sache. Ich sage mir selber was zu, sozusagen, mit dem Stück. Genau. Ich glaube, das ist eine Funktion, die Kunst ganz besonders gut kann. Mir selber was zusprechen, mich an etwas erinnern. Erinnern tut man sich ja ganz gut, wenn man ein ganzheitliches oder auch ein emotionales Gefühl hatte oder irgendwas, ein Logo hat, sozusagen, woran man sich erinnert. Ein Soundlogo oder irgendein Riff, irgendeinem Chord oder so. Ja, das ist so in erster Linie, glaube ich, wie ich das Stück momentan empfinde. Aber es lässt sich auch adaptieren so auf andere Sachen. Also ich könnte genauso gut diesen Mut dieses Stückes auch transportieren auf andere Ereignisse. Auch wenn es vielleicht anlässlich dessen geschehen ist, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Wir hatten diese Unterkunft für Menschen aus der Ukraine und daraus ist es entstanden. Könnte man aber genauso gut das damit verknüpfen mit einer anderen Art von vielleicht empfundenen Ungerechtigkeit oder eben die das gleiche Gefühl oder das gleiche Ohnmachtsgefühl auch zeigt, sozusagen. Das kann, muss nicht immer nur jetzt damit verbunden sein. Also, genau.
Ja, darüber muss ich auch noch nachdenken und es erinnert uns immer wieder an diese Zeit und die Zeit ist nicht vorbei. Das ist ja auch so eine mediale Thematik natürlich, die Nachrichten, was machen die, was führen uns vor Augen. Und während die Nachrichten am Anfang bei Kriegsbeginn voll waren, wirklich rund um die Uhr, sind sie jetzt immer noch, zum Glück immer noch befassen sie sich noch mit dem Krieg. Man muss wahrscheinlich auch zugeben, dass dieser Krieg eine gewisse Normalität für uns hier genommen hat. Er ist einfach da. Wir sind bevorrechtigt, wir sind nicht betroffen. Aber die Folgen werden ja Jahrzehnte sein. Und umso eindrücklicher, wie du das Album genau mit Yellow Blue beginnst. Und ohne jetzt abkürzen zu wollen, wir könnten noch so lange darüber sprechen. Ich hätte auch Lust, und wir werden das bestimmt auch noch tun. Wir haben über Yellow Blue schon im letzten Talk gesprochen. Kommt jetzt, und das finde ich jetzt auch nochmal eine Herausforderung, ja, das Stück Trost. Also wie vergibt man einem Stück dann diesen Namen sozusagen, obwohl ja wahrscheinlich alle Stücke auch tröstlich sind, darüber haben wir auch letztes Mal gesprochen. Aber wie kommt es dazu, dass jetzt genau ein Stück diesen Namen verdient? Und ja, was hat das mit dir gemacht? Was waren die Beweggründe dafür? Und was, wie geht's dir, wenn du an Trost denkst, an dieses Stück? Was löst das bei dir selbst aus?
Ich wollte erst ein anderes Stück auf dem Album Trost nennen und habe dann mich dafür entschieden. Und der Grund war relativ für mich persönlich sehr simpel. Ich erinnere mich noch, als ich zum ersten Mal das gespielt habe. Es war, als ich bei mir hier zu Hause mit Carlotta von Blettenberg, eine Freundin von mir, die malt und wir manchmal zusammen Kunst machen. Sie malt und spielt dazu Klavier und dann entsteht quasi so ein Kunstwerk. Und wir hatten das bei uns zu Hause hier gemacht und hatten, glaube ich, drei Leute eingeladen, die einfach Teil dieser Performance waren im Wohnzimmer. Kaffee oder Wein in der Hand. Und ich weiß noch genau, als ich einfach anfing, das zu spielen und es mich einfach in dem Moment einfach selber, mir hat es einfach so gefallen und mir hat es so viel Trost gegeben. Und ich merke manchmal, wenn ich etwas ins Leben rufe, was mir von Anfang an so gut gefällt, dann muss ich dem nachgehen. Und dann ist es was Besonderes. Genau. Es gibt so zwei Sachen. Es gibt manchmal Sachen, Stücke, die sind toll und die sind es für mich wert, festgehalten zu werden. Und dann gibt es nochmal Stücke, die sind einfach von der ersten Sekunde an berühren, die mich selbst nochmal. Ne, also, das ist für mich so eine 10 von 10, wobei ich möchte ja nicht in so Berechnungen reinkommen, aber dann ist es für mich so eine richtige Berührung da. So. Und das war bei dem einfach gewesen so. Musikalisch kann man natürlich jetzt viel reindeuten, so, und vielleicht hat jeder so seinen eigenen Perspektivwinkel auf das und so. Ich glaube, für mich hat es sich einfach so angehört. Es hat für mich auch so ein bisschen was Klagendes sogar, dieses Lied. Und trotzdem aber sowas Beruhigendes, also ich klagend und beruhigend zusammen, irgendwie für mich persönlich. Und mir hat das in seiner Einfachheit einfach sehr, 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 sehr gefallen, sozusagen. Es steht einfach so da, es ist sehr einfach. Es hat einfach nur zwei Akkorde. Es ist einfach nur ein Cis-Moll und ein A-Dur. Genau. Es ist im Prinzip super simpel. Genau. Und das ist ja das, was ich total mag, so ganz simpel zu sein, aber hoffentlich nicht primitiv. Warum ich es letztens endlich Trost genannt habe, vielleicht ist es sehr schön, dass es dazu nicht die eine Geschichte gibt wie bei Yellow Blue. So dieses ganz klar, ich habe hier so ein Gefühl, ich muss es dann Yellow Blue nennen. Das sind zwei Akkorde, die so nacheinander kommen, die sind für mich so Meta, also dahinterliegend schön für mein ästhetisches Empfinden. Und mich hat es einfach in dem Moment, als ich das zum ersten Mal wahrgenommen habe, als ich das selber gespielt habe, habe ich es einfach so gefühlt, als sowas, was genau, wie eben gesagt, was mir Halt gibt, aber was auch was Klagendes hat. Und das war einfach mein persönliches Empfinden. Deswegen habe ich das Stück so ausgewählt. Das war für mich auch ganz klar. Es war für mich gar nicht so eine Überlegung, ah, gibt es jetzt noch ein Stück, was ich Trost nennen muss? Zum Glück nicht. Ne? Genau, das wäre schade gewesen, sondern das war wirklich für mich ganz klar intrinsisch, das heißt einfach Prost. Ich glaube, es hat einfach viel mit der Musikalität zu tun und du siehst gerade schon, ich versuche ein paar Ansätze gerade, um das zu erklären. Und vielleicht ist das die Erklärung, es nicht zu erklären zu können, so richtig, bis ins Finale. Es ist einfach eine Musik, also ich glaube, diese zwei Akkorde gefallen mir einfach in der Abfolge, ne? Und, E-Dur kann sehr viel sein, so in der Tonart, aber es hat auch was sehr Sanftes und am Ende wird es ja auch sehr sanft. Dann spiele ich auch viel auf dem, auch wieder A und Cis-Moll so, aber in dem ganzen E-Dur-Mood und da wird es halt sehr sanft. Eine E-Dur ist für mich eine tröstliche Tonart sozusagen. Genau, es gibt auch andere Tonarten, die ich auch genauso tröstlich finde, aber E-Dur ist da ganz besonders toll. Und manchmal mischt sich auch E-Dur mit Cis-Moll, das sind ja die gleichen Vorzeichen und manchmal weiß man auch nicht so genau. Ich habe einmal einen Klavierlehrer gefragt, hier, ich habe mir hier ein Stück, ist es jetzt das Dur oder das Moll? Und er meinte so, weiß er selber nicht, ist auch egal vielleicht. Genau. War ich bei dem Stück, weiß man auch nicht so genau, es ist Cis-Moll und es hat ein bisschen was von E-Dur und da, jetzt ist der Zirkel zusammen, es gibt Halt und es klagt, es darf Dur und Moll in sich sein vielleicht. Genau. Und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen eine Message von mir, sozusagen, es geht mir um das Gehaltenseins inmitten auch von stürmischen Zeiten sozusagen, genau. Ja, aber die simple Erklärung ist vor allem, weil es mir einfach die Akkordabfolge so gefällt. Und deswegen reichen zwei Akkorde aus. Noch weniger als der Popmusik.
Aber jetzt hat man so viel Lust, das zu hören, aber ich kann gar nicht anders als nochmal ganz kurz das Wording darauf eingehen und wir könnten darauf eine ganz neue Diskussion beginnen, aber das heben wir uns vielleicht fürs nächste Mal auf, weil wirklich, es haben bestimmt alle genauso viel Lust wie ich, das Stück zu hören. Und ich finde es immer noch so fantastisch, dass ich diese Zeit zum Denken mit dir heute Morgen habe und zum Hören. Ich fühle mich ganz, wie gesagt, ganz exklusiv bevorrechtigt hier. Ich möchte wirklich nochmal würdigen. Ich würde sagen, wir haben ein Riesenmissverständnis mit der Klage. Erstens, ich sehe dich jetzt gerade und du lächelst und du sprichst von Klage. Und ich finde, das hast du auch mit E-Dur dann wahrscheinlich auch erzielt, weil E-Dur ist für mich schon, es ist nicht so strahlend wie F-Dur oder C-Dur, ne? So eine Freude schöner Götterfunken. Oder F-Dur, viele Kirchenlieder, die Lob sind, sind in F-Dur vielleicht so strahlend und man hört fast die Posaunen kommen. Und E-Dur, für mich ist ein typisches E-Dur-Stück, ist auch Coldplay und es ist so, es ist auch sehr popverträglich einerseits. Jetzt, ich habe so Lust auf diese zwei Akkorde gleich. Also du wählst eigentlich eine Tonart, die jetzt nicht total melancholisch vielleicht sogar ist für Trost. Du sprichst die Klage an. Ich glaube, wirklich, lass uns da demnächst eine Diskussion haben. Vielleicht laden wir auch noch jemanden dazu ein. Klage ist so missverstanden. Also ich glaube, wir brauchen viel mehr Klagemauern sozusagen in unserer Gesellschaft über Menschen, die wir verloren haben, über wie ungerecht wir das Leben finden und so weiter. Und zugleich haben wir dieses andere Missverständnis. Ich habe das neulich mal gemacht und habe in Buchhandel oder auch auf Amazon geguckt, gibt es gute Bücher über die Klage, die moderne Klage, die das verlangen. Und du findest entweder nur Bücher, die sagen, hör endlich auf zu klagen, also die für so Menschen sind, die kennen wir auch vielleicht, die über alles ständig klagen und sich nur aufregen und Teil vielleicht des Problems sind, könnte man meinen, als anstatt der Lösung. Das kennen wir auch. Aber das meine ich gar nicht. Ich glaube, das meinst du auch nicht, sondern das Leben ist einfach, jetzt muss ein Piepton kommen, scheiße ungerecht an ein paar Stellen. Ja, wenn man auch Menschen hat, die man ohne Vorwarnung, ohne alles, zum Beispiel einfach verliert. Oder wenn man in einem Land sitzt und einfach ist von einem Tag auf den anderen, nicht ganz unangekündigt, aber es ist plötzlich Krieg. Oder man verliert Familien oder Familien werden zerrissen oder andere Unglücke oder du verlierst deinen Job. Das Leben kann einfach so mies zu einem sein. Dieses Gefühl kann man mal haben. Und ich finde es total ungerecht, wenn wir keine Orte haben, das kundzutun. Oder uns gewisse Dinge, die uns passieren im Leben, einfach aufgrund von Scham uns wegducken, weil es hat keinen Raum in der Gesellschaft. Ja. Genauso wie mal jemand zu mir sagte, eine Frau, das leitende Pastoren in einem großen Kirchenbund, ja, bei uns gibt es keine unehelichen Kinder. Weil es gibt gar keinen Raum, aber es gibt sie. So. Und wenn es in der Gesellschaft keinen Raum gibt, über gewisse Themen zu sprechen, ja, dann wirst du nie dazu kommen können, wirklich zu klagen, wie an einer öffentlichen Klagemauer. Und dass du jetzt ein Stück gewählt hast, das du mit Trost und Klage verbindest, das kann ich gar nicht genug wertschätzen, weil ich glaube zutiefst, wir brauchen wieder diese Klageformen und Räume in der Gesellschaft, wo wir einfach wirklich mal klagen dürfen. Oder? Sorry for the rant. Not sorry.
Mann, wenn man uns jetzt im Video sehen würde, kann man gar nicht genug sehen, wie oft ich jetzt gerade genickt habe. Das ist wirklich ein Thema. Wow, Motoki, lass uns darüber sprechen. Also, weil darüber so selten gesprochen wird und ich selber gerade Gedanken sammeln muss zu dem Thema. Und eins kam mir in der Zeit, wo du gesprochen hast, glaube ich, ich musste so an sozialen Medien denken, wo viele Leute kommentieren und klagen und das einen manchmal zermürbt, diese vielen Kommentare. So. Und deswegen glaube ich, es ist ja nicht die Lösung zu sagen, ja, wir müssen jetzt unbedingt die Kommentarspalte hier immer wieder sofort deaktivieren und so weiter und so fort, sondern wie kann Klage schön sein? Also gibt der Klage eine Ästhetik, ein Ritual, ja? Auch die Klagemauer ist ja wie so ein Ritual. Vielleicht ist es gut zu sagen, ja, Klage ist genau was Teil unserer Gesellschaft sein sollte. Es ist nicht etwas, was einfach ein Pöpeln ist, sondern es ist wirklich etwas, lass uns Teil davon sein. Das, ich glaube, so in der jüdischen oder in vielen jüdischen Communities oder wenn ich jüdische SchriftstellerInnen lese oder Kunstschaffende, da merke ich, da ist es ganz normal, Teil der Kultur zu klagen. So. Und ich musste auch, weil du es mir auch geschickt hast, in der James Simon Gallery hier unweit von meiner Wohnung auf der Museumsinsel steht jetzt ein Klavier, was Igor Levit so ein bisschen eingeweiht hat, einfach als Zeichen, hey, wir stehen für den Frieden ein und wir erinnern uns auch an das, was am 7. Oktober 2023 passiert ist, dieser scheußliche Angriff und dieser ja terroristische Anschlag und aber auch all das Leid, was das damit gebracht hat sozusagen und aber auch all die Sachen, die damit gekommen sind sozusagen und das könnte man ja als eine Ästhetik der Klage, also eine Ritualisierung der Klage bezeichnen, dass man bewusst sagt, wir geben dem einen öffentlichen, schönen Raum, hier also ein Stück weit auch zu klagen auf diesem Klavier, das zu kanalisieren. Ja, das ist doch viel besser, als einfach nur in den Kommentaren zu pöpeln, weil das wäre eine Resignation sozusagen. Aber wie kann Klage etwas sein, was ja ästhetisch ist, was nicht in einen Radikalismus vorkommt, so, sondern wo was so ein Trost kommt, in eine Hoffnung kanalisiert wird? Das ist total spannend, da Mutoki drüber nachzudenken. Also ich würde liebend gerne auch so ein Buch nochmal lesen, weil ich merke, so da gibt es ganz wenig zu. Klage, da denkt man direkt an antike Bücher, ja. Es gibt ja auch Klagelieder in der Bibel als Buch. Also total, total, total gutes Thema. Und wie gesagt, im Nachhören des Albums, wenn ich das jetzt selber höre, dann habe ich das erst richtig verstanden. In diesem Lied Trost steckt einfach für mich einfach auch Klage drin, sozusagen. Ich klage da so ein bisschen rum. Und das ist aber so eine ästhetische Klage, soll es sein. Also, es ist vielleicht auch eine reflektierte Klage. Es ist nicht eine, die einfach nur einen Kommentar ablässt aus Wut, der unfassbar unempathisch ist, der Menschen verletzt, sondern es ist etwas, was ich für mich innerlich reflektiert habe und dann bewusst nach außen bringe. Also Klage ist für mich auch ein bewusster Akt und nicht einfach nur ein Pöpeln, ein sich aufregen. Also das wäre für mich zynisch sein oder Resignation, ne? Also verschiedene Gefühle auch, die man verschieden wahrscheinlich psychologisch auch herleiten kann und auch beurteilen kann. Und Klage ist etwas Konstruktives in all dem Ganzen, dass ich auch mal wie denn, dass der Piepston sein darf. Der Piepston darf ja sein. Das ist ja nicht die Sache. Der Piepston. Also dieses Wort, was du auch erwähnt hast, das fand ich gut, das muss sein. Wir brauchen genau eben diese Freiheit, auch Zorn zu haben. Seid zornig, seid wütend, kanalisiert das nicht zu unterdrücken. Ja, für mich als Künstler ist die Aufgabe, das zu kanalisieren sozusagen. Ne? Yellow Blue ist auch eine kanalisierte Wut, das habe ich ja schon mal gesagt, so wenn ich so ein ganz schnelles D-Moll spiele. Aber Trost ist eine kanalisierte Klage. Und vielleicht passt es deswegen zusammen, wenn wir jetzt das Album hier besprechen, von Lied 1 zu Lied 2, ne, am Anfang brauche ich erstmal so ein ästhetisches Wut ablassen. Aber es ist kein, und da bin ich bei Jonathan Mese, dem Maler, bitte führe doch Krieg in der Kunst. Ne? Führe den Krieg in der Kunst. Und das ist vielleicht auch mal ein Wort für alle, die zuhören, so, weil irgendwie sind wir alle irgendwo kunstschaffend. Egal, ob es jetzt eine direkte Kunstform ist wie Musik oder Schriftstellerei oder Malen. Wir haben alle etwas in uns, es kann auch spazieren gehen, kann ein künstlerischer Akt sein, ne? Also, oder ich bastle etwas oder ja, ich repariere etwas. Darin zu sagen, darin führe ich jetzt vielleicht den Krieg. Also ich hab etwas, woran ich mich abarbeiten kann, womit ich aber niemanden verletze. Keinen Menschen, vielleicht auch nicht mal die Umwelt, sondern ich tue das einfach kanalisieren in der Kunst, also in einer künstlerischen Handlung sozusagen. Das ist, glaube ich, so für mich sehr wichtig. So, und dann brauche ich auch nicht mehr, das in der Öffentlichkeit so unreflektiert zu tun, als Pöbel, als Zynismus oder als Resignation. Weil damit fördere ich ja nur, ja, beeinflusse ich andere Menschen auf, finde ich, nicht guterweise. Und da muss ich mich selber reflektieren. Da haben wir eine Aufgabe als Kunstschaffende. Genau. Und ja, genau. Also doch ein spannendes Thema, was du hier angerissen hast. Klage. Danke, Motoki.
Oh, ich bin ganz berührt. Danke dafür, dass wir jetzt das gleich hören dürfen. Und Ich kann aber auch mir den Mund nicht gerade zuhalten, weil ich noch eine Sache sagen möchte. Viele kennen vielleicht Klage. Vielleicht habt ihr schon mal von Hiobs Klage oder Hiobs Botschaft natürlich gehört. Aber im Besonderen ist, glaube ich, und da lass uns doch eine Gesprächspartnerin demnächst wieder einladen, erstens die Emotionen der Klage zu ergründen und andererseits waren es aus meiner Sicht vor allem Frauen aufgrund ihrer Stellung sozusagen im System. Man könnte jetzt vermuten, das wäre sehr oberflächlich. Frauen haben immer viel mehr geklagt, weil die Männer sind in den Krieg gegangen und sie haben ihn verloren und so weiter. Aber das war es nicht. Und es gibt ganz viel Klage, und du hast es gerade erwähnt, auch in der Bibel zum Beispiel, aufgrund systematischer Ungerechtigkeit. Ich finde, wenn du jetzt ein Stück hast, dass du auch dieser Klage, Trost und Klage widmet hast, das ist so ein Geschenk für diese Zeit, weil die gibt es heute immer noch, diese systematische Ungerechtigkeit. Und da gibt es eine Hanna, die kein Kind bekommen kann und einfach ihrer Quelle, ihrem Gott klagt. Oder eine Frau Tamar, die einfach ganz ungerecht von der Familie misshandelt wurde und deswegen nicht mehr in den Familienstand kommen kann. Die zerreißt sich die Kleider auf der Straße in ihrer Öffentlichkeit und schüttet sich Asche auf ihr Haupt. Und diese Form der Klage, ich glaube, da muss ich noch länger drüber nachdenken. Jetzt hören wir erstmal dich mit Trost und ergründen darin die Klage. Da muss ich nochmal drüber nachdenken und freue mich auf ein zweites Gespräch, Michael.
Gerne.
Danke, Michael.
Gerne.
Ja, wenn ihr das jetzt hört, dann seht ihr uns hier einfach sitzen und ich erinnere mich an viele Morgenstunden, frühe Morgenstunden, manchmal auch Abendstunden, an denen ich Michael gegenüber sitzen durfte und es würde ein Seminar beginnen, ein Finde-Zukunft-Abend oder irgendwas Schönes oder sogar manchmal Konferenzen. Ich glaube, ich sehe durch deinen Laptop, durch dein Bildschirm so ein bisschen das Glühen deines Pianos. Ich weiß, das hast du auch schon mit Bahn und Bus durch die Gegend getragen. Wir haben uns schon an Städten getroffen, wo du dann gespielt hast. Und immer wieder habe ich gespürt, was, ja, wo wir auch schon von anderen gehört haben, dass du Räume aufmachst, dass du uns berührst und uns zu uns selbst führst und uns spüren lässt, was in uns vorgeht. Und ich habe jetzt einfach diesen Wunsch, ich bin nicht dein Botschafter oder dein Manager sozusagen, aber diesen Wunsch, dass es bei ganz vielen gerade auch passiert ist, dass ihr erinnert wurdet durch Michaels Musik an etwas, was in euch lebendig ist, was man manchmal schon vielleicht vergessen hat. Vielleicht ist es sogar eine kleine Klage über etwas. Dann hätte ich die Einladung, vielleicht sprichst du gleich noch eine Einladung aus, dann gib dem doch Raum. Hör das Stück nochmal nach, hör das Stück, das war jetzt live in diesem Moment, heute am 26. Januar, live gespielt, so um 9:52 ungefähr war das. Aber du kannst jederzeit dieser Musik noch nachgehen und zum Beispiel Trost auf deiner Lieblingsplattform oder von der Platte spielen. Michael, ich habe in unserer Tradition auf keinen Fall das letzte Wort und schon gar nicht den letzten Ton. Was wäre so dein letztes Wörtchen hier in dieser kleinen Episode oder auch vielleicht eine Einladung an Menschen, die das hören oder gründen wollen. Ja.
Ja, also dem der Klage einer Ästhetik geben in deiner Art und Weise. Und das möchte ich mir heute auch sagen. So, wenn ich etwas zu klagen habe, heute noch an dem Tag, mal gucken, was da noch so alles auf mich zukommt. Oder am Wochenende. Michael, gib jetzt deiner Klage eine Ästhetik. Wie auch immer das für dich in deiner Persönlichkeit, in deiner Situation, wie das für mich aussehen kann. Genau, das ist vielleicht mein so Wort zum Freitag. Genau.
Da kommt mir auch der Gedanke, und das heben wir uns vielleicht fürs nächste Mal wirklich auf, die klare Ästhetik zu geben, kann ja auch ihr Gestalt geben, sozusagen, eine Form. Mich erinnert es gerade an die Kraniche, die ein Symbol sind für Hiroshima und für Frieden und Krieg, die Frage von der Atomwaffe, der Bombe und der vielen Menschen, die dort gestorben sind, gelitten haben bis heute. Und die Kraniche so als Friedenssymbol, aber auch ein Ausdruck der Klage darüber. Zugleich wurden Japaner nachgesagt, dass sie nicht viel geklagt haben oder nicht die Amerikaner angeklagt haben. Sind es auch nicht jemand, ein Volk, das nur die Schuld bei sich sucht. Aber dieser Wunsch nach Frieden, also das ist vielleicht auch eine Form und eine ästhetische Form. Und die kann ja in ganz vielen Gestalten stattfinden. Die kann in Form von Zerbruch, von Handwerkskunst, von Museen, von Musik Gestalt finden. Wie gibst du Klageästhetik? Vielleicht machen wir da noch ein Wort zu. Ja.
Genau, also indem ich im Prinzip mich am besten ausdrücke auf dem Klavier, wenn ich Emotionen verspüre, ne? Dann, dass ich das lieber kanalisiere in meine Kunst und dann kommt dabei was raus, was sogar mitfühlend ist vielleicht für Leute. Und das ist so mein persönlicher Zugang dazu. Ich glaube, was mir auch ganz oft hilft, ist durchzuatmen. Wenn ich bei irgendwas vielleicht auch emotional werde und ich möchte gerne meinen Kommentar geben, meine Klage, erstmal so durchzuatmen, so erstmal breathe, so, ne? Weil, hey, es macht keinen Sinn, sofort auf was zu reagieren, um meine Agenda zu fahren, so. Denn mein Wunsch ist sehnlichst der Frieden, ne? Wie du nur sagst, so, ne? Und wenn ich dann meine Agenda fahre, es hat immer eine gewisse Unattraktivität, und auch so ein gewisses poliges, dualistisches Denken. So, ich mache dann wieder so natürlich eine Spannung auf. Und deswegen erstmal breathe und dann zu schauen, was ist das Beste für den Raum gerade. Und kann was ganz anderes sein als das, was ich gerade im Kopf habe, zu sagen. Nur weil ich denke, ich habe vielleicht recht, so, ne? Und genau, und da gibt es so, ja, gibt es ganz viele Punkte. Gestern erst hatten wir mit unserem einen Team ein Coaching bekommen, was ich total toll fand. Da ging es halt eben um so eine Vertrauenskultur und da gab es ganz viele Sachen, die eben das halt, ja, so ein bisschen zerstören können, ne? Also, indem man einen Konflikt ignoriert, indem man, es gibt da so ganz viele Mechanismen sozusagen, wo das sich rechtfertigt. Ich erinnere mich an so vielen Sachen, wo ich mich versucht habe, rechtzufertigen, mich selbst irgendwie zu entschuldigen oder mich ein gutes Bild zu stellen. Und genau, und das alles wäre so eine für mich unästhetische Klage sozusagen, eine Klage, die nicht weiter voranbringt, so die nicht diesen Frieden in die Beziehungen reinbringt, sondern ne, also diese wirkliche Konfrontation mit dem Problem ist eigentlich wichtig sozusagen und dem aber dann etwas zu geben, was empathisch ist. Genau, und das ist für mich dann ein Akt von Schönheit.
Ah, das lädt ein zum Gespräch. Bin so, freue mich jetzt schon, weil tatsächlich, vielleicht haben wir da, und das ist ja das Schöne, wir sind ganz unterschiedlich und auch alle Hörerinnen und Hörer, bitte lasst uns wissen, wenn ihr dazu Gedanken habt oder dem Gespräch beiwohnen wollt. Weil ich denke dann auch, ja, und braucht es nicht auch die spontane Klage oder braucht es auch die Klage, in der wir vielleicht nichts Konstruktives finden? Ich muss immer an einem Blueslied singen und ich würde mich mit Bluesliedern vorbereiten, Michael, das schon mal als Vorwarnung, ja. Aber wirklich dieses Mourning und Klagen, ich glaube, es gibt ein wunderbares Blueslied, das beginnt einfach: The day I was born, the sun didn't shine. Weißt du, und das ist schon vielleicht die Hauptaussage des Liedes. Und das hat vielleicht auch Platz, wer weiß? Fragezeichen und Einladung zum Gespräch.
Den Blues. Ja. Winter Blue.
Den ergründen wir. Cool,
Trinken
Michael,
wir,
vielen,
genau.
vielen Dank schon mal jetzt an der Stelle. Und
Danke.
vielen Dank vor allen Dingen für dich mit deinen Gedanken und für dich mit deinen Emotionen und mit deiner Kunst und Musik. Ganz lieben Dank.